das dritte Gebot mit euch sprechen. Und genau, also es war ja so, dass die Geschichte mit dem Exodus, sie fängt ja so an, also nicht sie fängt ja so an, sondern dass Israel ja in Ägypten war und in der Sklaverei und dass Gott sie dann befreit hat und dann zum Berg Sinai geführt hat. Und Gott dann vom Himmel hinabgestiegen ist in einem lodernden Feuer und sich mit in Dunkelheit, in Finsternis gehüllt hat, mit Gewitterwolken und die Erde bebte und es donnerte und es blitzte und von Zehntausenden her ist der Herr gekommen und dann fing er an, zu diesem Volk zu sprechen. 10 Worte, 10 Gebote. Und das dritte Wort war folgendes. Er sprach Gott: Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Das ist das dritte der 10 Gebote. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und bevor ich in die Tiefe dieses Verses gehe und wir darüber nachdenken, was das alles bedeutet, den Namen Gottes nicht zu missbrauchen, möchte ich mit euch ein paar grundlegende, fundamentale Verwendungsarten des Gesetzes durchgehen. Ich möchte euch ganz kurz erklären, wie man die 10 Gebote gebraucht im Leben, weil das sehr wichtig ist. Ich könnte euch fragen, wofür sind die 10 Gebote eigentlich da? Was bewirken die Gesetze Gottes? Wozu hat Gott sie dem Volk Israel gegeben? Sind sie nur Regeln zum Leben? Und ist es schlimm, wenn ich sie nicht halte? Ich sage dir, wenn du das Gesetz nicht verstehst, dann werden, also wie man es gebraucht, benutzt, dann werden die Gebote Gottes wenig Kraft in deinem Leben haben. Dann werden wir stolz. Und dann werden wir nicht dankbar gegenüber dem Evangelium sein. Mose sagte einmal, dass Gott, als er von den 10.000 vom Himmel kam, dass aus seiner Rechten das Feuer eines Gesetzes hervorging. Und er meint damit die 10 Gebote. Die 10 Gebote sind eine heilige Flamme. Und erst, wenn wir verstehen, wie Gott will, dass wir diese Gebote benutzen, erst dann spüren wir die Wärme und die Hitze und das Leben darin. Es gibt sehr viel über die 10 Gebote zu sagen, aber ich möchte quasi mit euch über das Herz des Gesetzes sprechen. Also als allererstes, das Gesetz, diese 10 Gebote, mit der wir hier durchgehen, Sonntag für Sonntag, als allererstes offenbart uns das Gesetz die Herrlichkeit Gottes, den Willen Gottes, seine Gerechtigkeit. Das Gesetz Gottes ist der heilige Maßstab Gottes, seine Richtschnur, wodurch wir erkennen, was in Gottes Augen gerecht, heilig und gut ist. Was gerecht, heilig und gut ist. Ich werde, wenn ich mit euch durch diese Grundlagen gehen, immer wieder das dritte Gebot als ein Beispiel nehmen, okay? Also, beispielsweise, Gott lebt ewig. Er war schon immer da. Er lebte in all seinen Ewigkeiten und in all dieser Ewigkeit Gottes hat Gott nie seinen Namen missbraucht. Er hat nie seinen Namen missbraucht. Er hat sich nie falsch dargestellt. Und in der ganzen Geschichte unserer Menschheit hat Gott sich immer bekannt gemacht. Er hat seinen Namen emporgehoben. Er hat ihn geehrt. Er hat ihn dargestellt, wie er wirklich ist. Und anhand dieses Gebotes erkennen wir, anhand dieses Gebotes erkennen wir seine eigene göttliche Ehrfurcht vor seinem Namen, vor seiner Person. Gott liebt seinen Namen. Und Gott setzt alles daran, dass sein Name geehrt wird, weil es einfach die Wahrheit ist, weil er es verdient. Daran erkennen wir seine Herrlichkeit. Eine andere Sache, die das Gesetz tut, ist, sie offenbart deine Sünde. Sie offenbart deine Schuld vor Gott. Das ist, was das Gesetz macht. Wenn du es richtig liest, wenn du es richtig verstehst, wenn du es richtig anwendest in deinem Leben, dann zeigt dir das Gesetz deine Sünde. Der König des Himmels hat uns 10 Gebote gegeben, seinen gerechten Willen zu tun. Und in dem Moment, wo du es nicht hältst, bist du schuldig vor Gott. Anhand der 10 Gebote können wir das Seeungeheuer in unseren eigenen Herzen erkennen, nämlich die Sünde. Und das Gesetz zieht dieses Monster an die Oberfläche unseres Gewissens. Dieses Monster in deiner Brust, das Böse, die Schuld. Ein Beispiel: Wenn du einmal den Namen Gottes beleidigst oder Worte sprichst, die ihn verachten, dann bist du schuldig. So lange, bis Gott deine Schuld vergibt. Und die Schuld klebt an deinem Gebein. Das Gesetz ist ein Spiegel aus Licht. Du schaust dort hinein und du erkennst die Flecken der Ungerechtigkeit an deiner Seele und du fängst an, sie zu spüren. Eine andere Sache, die ich hier sagen möchte, ist die über die Natur des Gesetzes. Und das ist sehr wichtig. Viele Menschen meinen, das Gesetz, die 10 Gebote, sind sehr oberflächlich. Dass Gott nur die Taten verbietet. Beispielsweise, du sollst nur den Namen des Gottes mit deinen Lippen nicht missbrauchen. Aber das Gesetz wird von der Bibel her geistlich genannt. Es ist vom Geist Gottes gewirkt. Das Gesetz verbietet nicht einfach nur deine äußerlichen Lippentaten oder deine Handlungen, sondern auch deine Motive, die Gründe, die zu deiner Handlung führen. Beispielsweise, wenn du den Namen Gottes missbrauchst, dann zeigt das in deinem Herzen, dass du Gott verachtest. Und das ist auch in dem Gebot verboten. Du sollst Gott nicht verachten. Er soll in deinem Herzen immer herrlich und schön und groß sein, sodass du alle Zeit den Namen Gottes richtig gebrauchst und ihn ehrst. In deinem Denken soll alle Zeit Gott groß sein nach diesem Gebot, hoch und erhaben. Und all deine Kräfte, all deine Gefühle, deine ganze Leidenschaft, dein ganzer Wille soll dazu verwendet werden, dass Gottes Namen gepriesen wird, geheiligt wird und nicht dafür, dass er verunehrt wird oder sein Name missbraucht wird. Wenn du das nicht tust, bist du schuldig. Sündigst du die ganze Zeit. Aber nicht nur das, sondern das Gesetz sagt, du sollst es alle Zeit tun. Die ganze Zeit, jeden Moment, egal in welcher Lebenslage du bist. Wenn du aufstehst, soll der Name des Herrn gepriesen werden. Wenn du schlafen gehst, soll der Name des Herrn gelobt werden. Du sollst den Namen Gottes nie verachten, nie missbrauchen. In deinen schwierigsten Stunden, in deinen größten Leiden soll dein Herz nur Lob für Gott hervorbringen und in deinen segensreichsten Stunden sollst du immer an den Namen des Herrn denken. Wenn nicht, bist du schuldig. Also glaubt ihr, das sind einfach nur Lebensregeln, dieses Gesetz? Nein, es zeigt uns unsere Sünde. Eine andere Sache ist die, das Gesetz gibt dir keine Heilung. Es hilft dir nicht. Es sagt dir nur, was du tun sollst und wenn du es nicht tust, wirst du verurteilt. Es ist kein Heilmittel. Es ist keine Medizin für unsere Herzen. Stellt euch mal vor, Leute schauen sich in dem Spiegel an und sie sehen Dreck an sich, dann nehmen sie den Spiegel und schlagen sich damit. Das wäre doch total idiotisch. Du kannst das Gesetz nicht nehmen und versuchen, dich damit zu heilen. Das geht nicht. Es ist keine Rettung. Und das ist, was viele Leute nicht kapieren. Sie meinen, Gott ist weniger gerecht und Gott ist nicht so heilig, wie ich ihn euch beschreibe. Und sie sind auch nicht so schlecht. Sie sind ziemlich gut. Und auf diese Art und Weise entstehen Pharisäer, gesetzliche Leute, die versuchen, ihre innere Verdorbenheit nur mit ein paar menschlichen Geboten zu verdecken. Dabei ist ihr Herz sehr abscheulich. Eine andere Sache ist die, dass das Gesetz, es verflucht jeden Menschen, der nicht unter Gottes Gnade ist. Mose hat es mal so ausgedrückt: Verflucht ist jeder Mensch, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Jeder Mensch, der dem nicht völlig vergeben ist, der ist unter einem heiligen Fluch von Gott. Und er steht auf der Wanted-Liste Gottes. Gott jagt und sucht diesen Sünder heim, weil er sein Gesetz gebrochen hat. Fühlt sich und hört sich nicht bequem an, oder? Gar nicht, nein. Aber Gott sei Dank tut das Gesetz noch etwas anderes. Es ist ein Lehrmeister, der dich lehrt und der dir zeigt, dass du einen Retter brauchst. Dass du Hilfe brauchst. Dass du Gnade brauchst für deine Schuld. Es ist ein lautes Megafon Gottes, das in deinem Herzen ruft und sagt, du brauchst Vergebung. Du brauchst einen Helden, jemand, der dich da rausholt. Es ist ein Pfeil, der dich zeigt und hinbringt zu Jesus, dass du nicht auf dich selbst vertrauen sollst, sondern auf ihn. Dafür ist das Gesetz da. Er zeigt dir, dass Jesus die Medizin ist für deine kaputte Seele, der Balsam für unsere harten Herzen. Dieser Jesus am Kreuz, dieser Sohn Gottes, der für dich und für mich zu einem Fluch geworden ist, der unter das Gericht Gottes gestellt ist, der die Strafe für dich und für mich getragen hat, der uns gekauft hat. Er ist der, wohin das ganze Gesetz zeigt. Und wir sollen zu ihm kommen. Und wenn wir einfach nur zu ihm kommen, wenn wir uns zu ihm wenden, dann empfangen wir Vergebung und Gnade für unsere Sünden. Und jetzt, wenn wir in dem Zustand sind, dass wir ein neues Herz haben, als wir zum Glauben an Jesus gekommen sind, in diesem Moment, wozu ist das Gesetz noch da? Du liest es immer noch jeden Tag als Christ, du studierst es jeden Tag immer noch und du siehst immer mehr von deiner Sünde und jedes Mal, wenn du sie siehst, gehst du wieder zu Jesus und du empfängst noch mehr Gnade und noch mehr Vergebung und so ist das ganze Leben. Du erkennst immer mehr deine Sünde, sie wächst und dann erkennst du immer mehr die Gnade Gottes, die in deinem Leben wächst und du wirst immer heiliger. Das ist, wozu das Gesetz da ist. Das heißt, wenn wir nach diesen nächsten 7, 6 Predigten gepredigt haben, wisst ihr, wir sollten dann eine Gemeinde sein, die getränkt ist mit Jesus, getränkt ist mit seiner Gnade, dass wir verwandelt sind, dass wir mehr von ihm wollen, dass wir mehr von ihm brauchen, weil wir dieses Leben, weil unsere Sünde so groß ist. Und wenn nicht, dann haben wir versagt, weil dann haben wir das Gesetz nicht richtig gepredigt und das Evangelium nicht. Und deshalb lasst mich mit euch ganz kurz gehen über das dritte Gebot. Also als erstes sagt Gott, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Was denken wir, wenn wir an einen Namen hören? Wenn ich den Namen Abraham sage, woran denkst du? Ich denke an einen alten orientalischen Mann mit einem Bart, mit einem orientalischen Gewändern, der in Ur aufgewachsen ist, der nach Kanaan gekommen ist, der heroische Taten vollbracht hat, Könige besiegt hat, der viel für seine Familie hingegeben hat. Aber ich denke auch an einen Sünder, an einen Lügner, an einen Ehebrecher, der einfach mal eine zweite Frau zu der einen dazugenommen hat. Ich denke an sein Versagen, aber ich denke auch an seinen Glauben. Ich denke daran, dass er ein Beter ist, dass er vieles, denke ich, wenn ich den Namen Abrahams höre. Was ist, wenn ich David sage? Ihr denkt, König, Hirte, Ehebrecher und ein Sänger. Und wenn wir den Namen einer Person hören, dann denken wir an alles, wofür die Person steht, an seinen Charakter, an seine Werke, an seine Eigenschaften, an die Geschichte, wofür die Person lebte und worin die Person versagte und all diese Dinge. Das heißt, wenn Gott sagt, der Name des Herrn, was fällt dir ein? Was fällt dir ein, wenn du diesen glorreichen Namen hörst. Ich denke daran, dass Herr in Großbuchstaben Jahwe heißt. Der Name Gottes, der Eigenname Gottes, der Bundesname Gottes, der so heilig ist, dass die Christen und die Juden immer Adonai, immer Herr sagten, weil sie sich nicht trauten, ihn auszusprechen. Und dieser Name bedeutet, ich bin. Gott ist. Gott ist. Er lebt. Er ist, wer er ist. Er wird immer sein, wer immer er sein wird. Er war, wer er immer war. Der Einzige, der unveränderlich ist. Der keinen Anfang hat, der kein Ende hat. Der unerschöpflich ist, unbegrenzt. Der das größte Abenteuer im Leben eines Menschen ist. Die größte Achterbahnfahrt, die du dir nur vorstellen kannst. jemand, der so spannend ist, dass wenn ich alle Spannungen des Stromes zusammentun würde, er noch spannender ist als das. Er ist einfach ein unerschöpflicher, herrlicher Gott. Er redet, er spricht, er ist lebendig, er lebt, er bewegt sich, er atmet. Sein Wesen, das, was Gott ist, ist absolut herrlich. Gott ist die Liebe. Er verachtet nicht den Menschen, sondern er offenbart seine Liebe zu den elendsten von den Menschen, mit denen du dich nicht eine Sekunde lang abgeben würdest, weil sie so abscheulich sind in deinen Augen. Solche Menschen liebt Gott. Er ist freundlich von Natur, er ist gütig, er schenkt Güter. Er ist jemand, der sich erbarmt über Witwen und Waise, der tausende Tiere ihren Hunger stillt und zehntausende Menschen sich kümmert. Er tröstet die Kränklichen, er schenkt Gnade den bußfertigen Sündern. Er weist zurecht mit liebender Strenge den Bösen auf den richtigen Weg, damit es dem Bösen gut geht und nicht schlecht. Er ist ein verzehrendes Feuer. Er ist voller Leidenschaft. Er ist so rein, dass die Engel ihn nicht anschauen können. Da ist keine Ungerechtigkeit in seinem Herzen. Er ist Leben, er ist Geist, er ist Licht, er ist treu zu den Untreuen. Da ist nichts Perverses an ihm, nichts Unreines kann von Gott gesagt werden. Er ist vollkommen gut, ja, er ist die Perfektion in sich selbst. Und es gibt so viel mehr über ihn, noch mehr zu sagen. Jesus sagte zu seinen Jüngern, wenn ihr hinausgeht in alle Welt und die gottlosen Heiden zu meinen Jüngern macht, dann tauft sie auf den Namen, auf den einen Namen des Vaters, des Sohnes und des Geistes. Wenn wir Jahwe sagen, dann sagen wir ein Gott, der drei Personen ist, der sich geoffenbart hat als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gelobt sei Gott, der Vater, der uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein. Für immer und ewig als seine Söhne und Töchter, vor ihm seine Liebe, das Ebenbild seines Sohnes zu tragen. Gepriesen sei er, gelobt sei Gott, der Sohn, der eins war mit dem Vater, der in der Gestalt Gottes war, der es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern der sich demütigt und ein Mensch geworden ist, der für uns am Kreuz gestorben ist, für unsere Sünden, der für uns gelitten hat. Gelobt und gepriesen sei Gott, der Heilige Geist, der in uns lebt, der uns verändert, der uns heiligt, der uns immer mehr wie Jesus macht, der uns führt, der Siegel unseres Lebens ist, um uns in den Himmel zu bringen. Gelobt und gepriesen sei die Heilige Trinität. Und es gibt so viel mehr zu sagen. Er hat so viele Namen. Er ist Elkanah, der Eifersüchtige. Er hat Titel, König der Könige, Herr der Herrschenden. Und mir fehlt so viel Zeit, noch mehr über ihn zu sagen. Aber das ist nur ein Glimps von dem, was wir meinen, wenn wir den Namen des Herrn benennen. Lass mich euch eine kurze Definition dann geben, was es heißt, seinen Namen zu missbrauchen. Dieser Gott sagt, du sollst seinen Namen nicht missbrauchen. Miss, also das im Hebräischen sind es zwei Wörter, Miss heißt falsch oder lügenhaft oder täuschen oder vergeblich oder listig. Und das Wort für gebrauchen kann auch tragen oder erheben oder nehmen meinen. Das heißt, wir sollten Gottes Namen nie falsch darstellen. Wir sollten niemals den Namen des Herrn benutzen in einer vergeblichen Art und Weise. Wir sollten nie Lügen über Gott aussprechen. Wir sollten den Namen Gottes tragen in unserem Leben, so wie es ihm entspricht. Das heißt, der Name des Herrn nicht zu missbrauchen bedeutet, alle Zeit die Person Gottes so zu behandeln, wie es ihm gebührt, in Wort, in Tat und Herz und rein gar nichts zu tun, was seine Person beleidigt oder nicht entspricht. Wir sollen in einer immerwährenden, ehrfurchtsvollen und ehrfürchtigen und richtigen Art und Weise den Namen Gottes gebrauchen, seine Titel, seine Eigenschaften, seine Werke, seine Worte. Wenn unsere Herzen seinen Namen denken, dann soll da immer Heiligkeit sein für ihn. Lass mich ein bisschen damit in die Praxis gehen. Beispielsweise, deine Lippen sollen nie seinen Namen missbrauchen. Du sollst sie nicht beschimpfen, du sollst sie nicht verfluchen, du sollst sie nicht beleidigen, du sollst sie nicht anschnauzen, du sollst sie nicht herabsetzen. Wir sollten auch nicht Gott die Ehre rauben durch falsches Schwören. Viele machen das heutzutage, dass sie bei der Schöpfung schwören und bei Gott und so Gott der Schöpfung gleich machen. Oder sie schwören und meinen und tun gar nicht, was sie geschwört haben und haben so keine Achtung vor Gottes Gerichten. Wenn ich die Schrift richtig lese, dann gibt es Momente, wo man bei Gottes Namen schwören sollte. Beispielsweise hat Jesus, als er wurde unter einen Schwur Gottes gestellt, das Sanhedrin sagte, ich beschwöre dich bei Gott, bist du der Sohn Gottes? Und Jesus sagt in diesem Gerichtsprozess, ja, ich bin es. Jesus redete unter einem Schwur Gottes. Es gibt Momente, wo man schwören sollte bei Gott, aber in all unserem Leben sollte unser Ja, Ja und unser Nein, Nein sein. Wir missbrauchen Gottes Namen, wenn wir nicht zufrieden sind mit unserem Leben. Beispielsweise die Kinder Israels. Gott brachte sie in eine schwierige Lage. Und was kam aus ihrem Herzen? Murren gegen Gott. Sie waren nicht einverstanden mit seinen Wegen. Sie versuchten ihn. Sie wollten das nicht annehmen, diese Führung Gottes. Aber so sollten wir nicht sein. Wir sollten nicht rechten mit Gott. Und denn sollte Gott es nicht richtig machen? Sollte Gott nicht wissen, was er tut? Halten wir uns denn besser als Gott? Meinen wir, dass wir ihm vorzuschreiben haben, was er tun und lassen soll? Aber ich möchte noch eine andere Perspektive auf dieses Gebot euch geben, nämlich die, dass dieses Missbrauchen auch bedeutet, wie du vor anderen lebst. Im Römer 2 erzählt uns Paulus eine Geschichte von Juden, die sich für Lehrer halten, die sich für fromme Menschen halten, für Leiter der Blinden, für Lichter, für die Heiden, die in der Dunkelheit sind. Und sie lehrten andere Menschen, dass sie nicht lügen sollten, aber sie logen selbst. Sie sagten zu den Heiden, ey ihr sollt nicht Ehebruch treiben und diese schlimme Sünde tun, aber sie selbst gingen mit Genuss hin und brachen die Ehe. Sie sagten, man soll nichts mit den Götzen zu tun haben und sie raubten und stahlen in anderen Tempeln. Und dann sagt Paulus zu ihnen, dass um euretwillen der Name Gottes unter den Heiden gelästert wird, weil die Sünden sich zu Jahwe bekannten, aber sie nicht lebten nach seinen Geboten, hatten die Heiden einen Grund zu sagen, euer Gott ist und ihn beleidigten. Das heißt, so wie du und so wie ich lebe vor anderen Menschen, so offenbart es, so wie du und wie ich vor anderen Menschen leben, so sehen sie Gott in uns. Das ist voll heftig. Das ist voll heftig. Stell dir das mal vor. Andere Menschen würden Gottes Namen anfangen zu lästern, weil du und weil ich nicht gerecht leben. Und ich will das überhaupt gar nicht. Auf keinen Fall. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich an zwei Dinge gedacht. Zum Beispiel an die Arbeit oder an die Familie. Ich meine, was sehen die Ungläubigen, wenn wir zur Arbeit gehen? Sehen sie, dass wir fröhliche Menschen sind? Ich meine, wir sind die privilegiertesten und gesegnetesten von allen Menschen. Wir sind Erben des Himmels. Alles in unserem Leben dient uns zum Besten. Wir kennen Gott. Ich meine, wir kennen Gott. Wir kennen wirklich Gott. Unsere Sünden sind vergeben. Wir haben Gemeinschaft mit ihm. Sehen die Heiden diese Freude in unserem Leben? Oder missbrauchen wir seinen Namen, indem wir mit Zorn und Harsch und anderen Dingen umgehen? Eine andere Sache, in unserer Familie, sieht unsere Familie, dass der Herr gut zu uns ist? Dass der Herr wirklich gut ist und würdig ist, angebetet zu werden? Wenn ich mal Kinder habe, ich hoffe nicht, dass eines Tages sie glauben oder denken, dass Gott nur ein harter Richter ist oder sich gar nicht kümmert, wie sie leben. Ich musste an einen Vers denken im fünften Buch Mose. Das fand ich total erstaunlich. Ihr kennt ja das erste, das größte von allen Geboten. Wir sollen den Herrn, deinen Gott, lieben. Aber kennt ihr den Kontext? Es heißt, da sagt Mose, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und er sagt dir, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern entschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen in deiner Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf den Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Alle Zeit sollten Kinder jeden Tag, jeden Moment die Liebe der Eltern zu Jahwe sehen. Sie sollten Gesänge von Jahwe hören, seine Gebote, seine Worte, was für ein unfassbar guter Gott er ist. Und damit sollten Kinder aufwachsen. Und ich hoffe, dass das so ist. Und wenn nicht, dann missbrauchen wir seinen Namen. Und es gibt so vieles noch mehr dazu zu sagen. Aber vielleicht noch eine Sache zu diesem Punkt, nämlich die, dass jedes Verbot in der Bibel, das Gott uns gibt, auch immer impliziert, dass es ein Gebot ist. Wenn Gott sagt, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, impliziert das, dass du seinen Namen auf die richtige Art und Weise verwenden sollst. Das heißt, es ist immer auch ein Gebot. Und das ist zum Beispiel, wie Jesus es verstand, als er sagte, wenn ihr betet, das Erste, was aus den Lippen von Jesus kam, war, geheiligt werde dein Name. Das ist, was auf unseren Herzen sein sollte, die Heiligung von Gottes Namen. Alle Zeit. Es gibt nichts Größeres, als für Gott zu leben. Das ist der Sinn des Lebens. Das ist die Erfüllung des Lebens. Für ihn zu arbeiten, für ihn zu singen, für ihn jede Sekunde ihn zu leben mit jeder Phase, das ist wahres Leben. Das ist ewiges Leben, ihn zu kennen. Der Name Gottes sollte in allen Lebenslangen wie ein leuchtender Rubin im Sonnenlicht sein, wie ein Stern in der schlimmsten Nacht, wie die Sonne am Firmament. Immer ihn zu preisen, in all unseren Bedrängnissen ihm Dank zu opfern. Und noch ganz kurz, meine zwei letzten Punkte, nämlich die, Gott sagt hier in diesem Gebot, er sagt, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn wer den Namen des Herrn missbraucht, der soll gewisslich nicht ungestraft gelassen werden, sondern der Herr wird ihn bestrafen. Und das ist eine Begründung, warum wir den Namen des Herrn heiligen sollen, weil Gott den Flucher bestraft. Und im Alten Testament gibt es eine Geschichte dazu, und die würde ich euch gerne vorlesen. Im dritten Buch Mose, Kapitel 24, Vers 10 steht geschrieben. Und der Sohn einer israelitischen Frau, er war aber der Sohn eines ägyptischen Mannes, ging unter den Kindern Israels aus und ein. Dieser Sohn der israelitischen Frau und ein Israelit stritten im Lager miteinander. Da lästerte der Sohn der israelitischen Frau den Namen und fluchte. Daraufhin brachte man ihn zu Mose. Seine Mutter aber hieß Selomit und war die Tochter Dibris vom Stammdamm. Sie behielten ihn in Gewahrsam, bis ihnen ein Bescheid gegeben würde durch den Mund des Herrn. Und Jahwe redete zu Mose und sprach, führe den Flucher hinaus vor das Lager und lass alle, die es gehört haben, ihre Hand auf sein Haupt stützen. Und die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Und rede zu den Kindern Israels und sprich, wer seinem Gott flucht, der soll seine Sünde tragen. Und wer den Namen des Herrn lästert, der soll unbedingt getötet werden. Da redete Mose zu den Kindern Israels, da führten sie den Flucher vor das Lager hinaus und steinigten ihn. Erstens, wie bestraft Gott einen Sünder, der ihn flucht? Er lässt den Sünder einfach fluchen. In dem Text wird, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber auch impliziert, dass wer bereit ist, Gottes Namen zu fluchen, ein gewalttätiger Mann ist. Jeder, der keine Ehrfurcht vor Gott hat, der hat auch keine Ehrfurcht vor Menschen und ist bereit, viel Böses zu tun. Gott bestraft einen Menschen, indem er ihn einfach sein Leben leben lässt. Und der Mensch zerstört durch seine eigene Sünde sein Leben. Die zweite Sache ist die, Gott tötet den Sünder. Gott ist der in der Bibel, der das Leben nimmt. Und er macht daraus keinen Spaß. Und die dritte Sache ist, Gott bestraft endgültig jeden Flucher, der sich weigert, umzukehren, mit der Strafe der Hölle. Die Hölle ist ewig. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 25, Vers 46, die Gerechten gehen in das ewige Leben und die Verfluchten in die ewige Strafe. Wie lange wird das Gericht für die Verdammten sein? Jesus sagt, ewig. Und Jesus war kein Lügner. Es gibt viele liberale Theologen, die sagen, dass die Hölle nicht ewig ist, dass Gott eines Tages die Sünder wieder aus der Hölle lässt. Aber Jesus sagt, sie ist ewig. Ich würde einem solchen liberalen Theologen sagen, hebe dein Haupt zum Himmel empor und sag zu Jesus ganz klar und laut, du warst ein Lügner. Der liberale Theologe, warum? Weil Jesus sagt, es ist ewig, es ist nicht zeitlich. Für immer wird der Sünder in der Hölle bleiben. Und das ist der einzige Ort, wo er hin will, weil er nicht zu Gott will. Natürlich will er nicht die Schmerzen haben, das Leid, aber er will nicht in dem Himmel, weil Gott dort ist und er sich vor ihm beugen muss. Und die letzte Sache, der letzte Punkt, den ich noch hinzufügen möchte, ist der, was gibt es noch zu diesem Gebot zu sagen? Jesus hielt es vollkommen. Jesus hielt es vollkommen. Von Kindheit an liebte Jesus den Herrn und seinen Namen. Es drehte sich in Jesus alles um den himmlischen König. Jesus war ein Mensch vollkommen in der Ehrfurcht des Herrn. Jesus war so dankbar über alles, was vom Himmel zu ihm kam. Alle Geschenke des Vaters. Jesus, der Mensch aus Fleisch und Blut, hatte nie ein Fluchwort für Gott auf den Lippen und sein Herz verachtete ihn nie, sondern er hatte immer Respekt und Liebe für ihn. Als Gott Jesus den Mann ans Kreuz nageln ließ, da war kein Murren, kein Fluchen von Jesus auf seinen Lippen, sondern er blieb fest im Vertrauen auf den Scharfscherer, der das demütige Lamm das Fell abschor. Sein Herz war voller Heiligkeit für Gott. Jesus kannte Gott und liebte ihn auch in den schmerzhaftesten Tod, den es jemals gab. Oh, diese fleckenlose Gerechtigkeit von Jesus. Und ich frage dich, willst du diese Gerechtigkeit von Jesus? Willst du die Vergebung für alle deine Lästerungen und Versagen und Sünden? Willst du, dass Gott dich so sieht wie Jesus, rein und voller Unschuld und dich nicht ins Gericht zieht? Jesus sagte, ich erfülle das Gesetz und er erfüllte es mit Herzen. Willst du diese Heiligkeit von Jesus? Er schenkt sie dir. Er schenkt sie dir. Wenn du sie willst, wenn du sie brauchst und du fragst mich, wie? Und ich sage dir, vertraue nicht auf dich selbst, sondern blicke auf das Kreuz. Blicke auf sein Blut. Dass er für dich gestorben ist. Dass er den Fluch für dich getragen hat, das Gericht. Und wenn du siehst, dass er für dich gestorben ist, auf der Autorität von dem Wort Gottes kann ich dir Absolution für alle deine Sünden versprechen, dass du gerecht bist wie Jesus selbst vor Gottes Thron und Frieden mit Gott hast. Amen.